Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Hallo und herzlich willkommen zu Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Wir sind Helge Welling und
Jürgen Heidenreich und auch von mir ein herzliches Willkommen.
Ja, diesmal haben wir wieder Gäste.
Wir brauchen nämlich bei diesem Thema immer noch ein wenig fachkundige Unterstützung.
Ja, es ist ja auch diesmal eine Fortsetzung von der letzten Folge, Jürgen.
Ja, und das Thema ist immer noch dasselbe, nämlich der richtige Umgang mit den Risiken bei einer Auslandsentsendung.
Richtig, und diesmal haben wir sogar zwei Gäste.
Genau, Kirsten Reinahl von Krisis 24 kennen wir schon. Du hast uns ja letztes Mal schon sehr anschaulich über die notwendige Vorbereitung und über die Risikoanalyse berichtet.
Das habe ich gern gemacht, dankeschön.
Ja, und diesmal hast du ja noch Verstärkung mitgebracht, nämlich den Julian Hafensteiner.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Ja, hallo Julian. Mögt ihr beide euch nochmal kurz vorstellen? Auch du, Kirsten, also falls jemand die letzte Folge nicht gehört haben sollte.
Ja, genau, was wir ja kaum annehmen, ne?
Kann geil sein, aber gut, trotzdem.
Ja, ich mache es trotzdem nochmal schnell. Kirsten Reinahl, ich arbeite bei Crisis 24 in Deutschland und bin für die Akquise von Neukunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig.
Ja, Julian Hafensteiner, ich leite bei Crisis 24 hier seit etwa 4 Jahren die deutsche Operationszentrale in Konstanz. Habe vorher als Risikoanalyst und auch als Crisis Response Expert gearbeitet. Was mache ich hier bei Crisis 24? Ich bin mit meinem Team vor allem zuständig für alle Bereiche der operativen Leistungserbringung. Das heißt einerseits Sicherstellung der 24/7-Erreichbarkeit. Das heißt durchgehend erreichbar sein für unsere Kunden, ansprechbar sein bei allen Problemen, die auf der Reise auftreten können im Ausland. Seien es jetzt medizinische Probleme, aber eben auch alle Arten von Sicherheitsproblemen. Das kann ganz einfach reichen von einem verlorenen Reisepass bis hin zu einer Evakuierung, weil irgendwo ein Staatsstreich passiert ist. Gleichzeitig wollen wir aber unsere Kunden eben auch immer so gut wie möglich vorbereiten, damit wir eben das Risiko, damit ein ernstzunehmender Zwischenfall passiert, eben möglichst klein zu halten. Auch das gehört zu unseren Aufgaben hier.
Ja, super, fantastisch. Erstmal vielen, vielen Dank. Beim letzten Mal hatten wir ja auch schon den Schwerpunkt auf der Vorbereitung, insbesondere auf der Risikoanalyse.
Ja, dem, was darauf folgt, ne? Also beispielsweise Impfung, ein Entführungstraining und solche Geschichten.
Genau, und dann haben wir ja im Grunde genommen gesehen, dass die Zeit gar nicht mehr reichte, um auch zu sprechen, was eigentlich das Doing angeht. Und ja, da kommt der Julian dann ja ins Spiel. Also was wird dann erledigt, wenn wirklich was passiert?
Ja, und nochmal darauf hinzuwirken, also Julian als Head of Operations ist verantwortlich für ein Team, bei dem Anrufe eingehen. Die Anrufe können von Beratung vor Reiseantritt bis hin zum medizinischen Problem oder Gefährdung der Sicherheit gehen. Das Team hat täglich mit solchen Fällen zu tun und zusätzlich, das ist so eine kleine Besonderheit des Operations-Teams hier in Konstanz, arbeiten auch Analysten, politische Analysten, die Informationen auswerten.
Ja, super. Also wir gehen natürlich immer davon aus, dass die Mitarbeiter über zumindest die bekannten Risiken vorweg informiert wurden, ne? Also so wie das in dieser Vorbereitung theoretisch ausgearbeitet ist und dass die Verhaltensmaßregeln für den Fall der Fälle bekannt sind, ne?
Naja, aber ich kann ja einen Mitarbeiter nicht auf etwas vorbereiten, was noch gar nicht erkennbar ist. Also als Beispiel, ich glaube, wir hatten es letztes Mal auch angesprochen, den Tsunami in Japan. Ne, das hat niemand kommen sehen und das konnte man ja auch nicht irgendwie erahnen. Und oder aktuell ja im letzten Jahr die Brände in Griechenland, die Überschwemmung in Italien und Spanien und was es da so alles gibt. Das sind Sachen, die ja... Man sieht sie vielleicht 1-2 Tage vorher bei der Wettervorhersage, aber den Tsunami wahrscheinlich eher nicht. Also
Nee, genau. Und genauso ne, menschgemachtes, also Ausbruch von Unruhen oder aktuell kriegsähnliche Zustände, wie sie jetzt in Israel der Fall sind. Ne?
Ja, da hatte Kirsten ja letztes Mal behauptet, das können Sie erahnen, dass so etwas kommt im Vorfeld. Aber auf jeden Fall braucht es dann ja schnelle Informationen, auch wenn man es erahnen kann. Das wird ja nicht Wochen vorher sein, sondern schon relativ kurzfristig. Ja, was passiert dann? Wie passiert das? Was macht ihr dann?
Ja, das ist korrekt. Also wir informieren permanent den Reisenden. Wir erhalten die Reisebuchungsinformationen. Und dann jedes Mal, wenn etwas im Umkreis der Person passiert, was für die Gesundheit oder Sicherheit gefährlich sein könnte, informieren wir den Reisenden. Und das läuft automatisch und im Hintergrund ab. Wenn nichts passiert, gibt es keine Informationen. Wenn etwas Aktuelles passiert, gibt es eine Information. Und bei sehr schwerwiegenden Problemen oder Situationen rufen wir den Reisenden sogar an. Das ist ein automatisierter Anruf. Wir fragen die Person, geht es dir gut? In deiner Nähe ist etwas passiert. Geht es dir oder geht es ihnen gut? Und die Person kann dann auch mit Nein antworten oder sagen, ich brauche Hilfe, und wird dann direkt mit dem Operations Center verbunden. Aber grundsätzlich im Background, die künstliche Intelligenz sammelt die Informationen, schlägt sie vor dem Analysten, Analyst veröffentlicht sie und der Mitarbeiter erhält die Information automatisch. Bei ganz schlimmen Situationen gibt es noch einen Telefonanruf und kann dann sagen, ich brauche Hilfe, und dann wird er.
Also sprich, euch muss es ja möglich sein, einen Mitarbeiter zu tracken, um die entsprechenden Informationen auch zu routen oder also hinzuführen zu dem richtigen Mitarbeiter, dass also Info und Standort zusammenpassen. Da braucht es dann doch bestimmt auch eine ausdrückliche Zustimmung des Mitarbeiters, oder?
Ja, sicher, das ist die Voraussetzung.
Und gibt es da Probleme in der Praxis mit dieser Zustimmung? Also ich denke, der Arbeitgeber, der kann das ja nicht selber tracken, sondern das liefe ja nur über den Dienstleister, also über euch. Also in dem Fall, wie sind da so die Reaktionen? Sind die alle damit einverstanden oder gibt es da Probleme?
Also das läuft bei uns grundsätzlich über verschiedene Tools. Man muss unterscheiden zwischen reisedatenbasierten Monitoring des Mitarbeitenden und Live-Tracking einer Person. Also beides ist möglich und beides bedarf der Einwilligung des Mitarbeitenden, wobei reisedatenbasiertes Monitoring natürlich nicht, wir bei dem reisedatenbasierten Monitoring nicht genau wissen, wo sich die Person aufhält, sondern wir erhalten nur die Informationen zu einem Flug oder zu einem Hotel, wobei der Mitarbeiter wahrscheinlich sich beim Kunden aufhält oder zu einem Geschäftsessen in der Innenstadt. Also das heißt, wir wissen nur ungefähr, wo die Person ist. Und bei dem Live-Tracking wird alle 10 Minuten, wenn sich die Person weiter bewegt, ein Signal übermittelt. Und da kann man sich vorstellen, dem Live-Tracking müssen auf jeden Fall die Mitarbeiter persönlich zustimmen und das mehrmals, damit man sicherstellt, dass sie auch wirklich verstanden haben, der Standort wird jetzt übertragen. Bei dem reisedatenbasierten Monitoring ist es in Deutschland so, dass der Betriebsrat da zusagen kann und dann gilt das unternehmensweit. Und wie gesagt, die Informationen sind nicht so genau und von daher ist das kein Nachspionieren und dient ja dem Schutz des Mitarbeitenden. Deswegen sagt der Betriebsrat dann auch ja.
Genau, dass der Arbeitgeber auch seinen Fürsorgepflichten nachkommen kann, ne? Also und dann bekommt er die Info, dass in seiner Umgebung im Grunde genommen eine Unruhe ausgebrochen ist und dann, was passiert dann?
Ja, also diese erste Info, die der Betroffene dann eben bekommt, ist in der Realität nicht zu unterschätzen. Also wir sehen einfach oft, dass sei es jetzt ein Privatreisender, aber eben auch vor allem Geschäftsreisende oftmals so in ihre Termine vertieft sind, dass sie erstaunlich wenig mitbekommen, was gerade um sie herum so passiert. Und deswegen ist eigentlich immer unser erster Schritt dann danach, nach dieser Info, dass wir Kontakt aufnehmen. Entweder, wie wir schon gehört haben, automatisiert über das System oder eben aber auch die betroffene Person kann sich natürlich jederzeit irgendwie bei uns melden. Und dann geht es für uns darum, dass wir so viel wie möglich Informationen von der Person bekommen. Also was ist wirklich die Lage vor Ort? Und dieser Punkt ist eben für uns auf Response-Seite so wichtig, weil wir dann nur dann eben maßgeschneiderte Empfehlungen für genau diese Situation geben können. Und das Beispiel Bürgerkrieg, eben da kann so eine Sofortempfehlung auch einfach mal sein, dass man zunächst mal zu Hause in der Unterkunft oder im Büro auch bleibt und das erstmal nicht verlässt.
Na gut, also dann ist er jetzt erst einmal in Sicherheit. Und nun? Was machen wir dann?
Ist dann also Füße stillhalten, Kopf einziehen, also abwarten im Grunde genommen?
Manchmal ist es abwarten. Das kann durchaus auch sinnvoll sein als erste Maßnahme. Wir sehen eben auch oft in unserer täglichen Arbeit, dass in solchen Situationen bei Reisenden dann wie so ein gewisser Fluchtreflex einsetzt, dass sie am liebsten so schnell wie möglich aus dieser Situation raus wollen und nach Hause wollen. Ist allerdings halt dann oft auch gefährlich, dieser Fluchtreflex. Generell ist es eben bei uns so, dass sobald so ein Security Case bei uns eröffnet wird, beginnen wir sofort damit, ein Lagebild zu erstellen, was wir dann eben laufend aktualisieren, auf die Lage vor Ort anpassen und dann eben auch entsprechende Maßnahmen ableiten. Sobald wir sehen, dass eine Verlegung aus dieser sicheren Unterkunft an einen anderen Ort, entweder innerhalb des Landes oder sogar eine Evakuierung möglich wird, dann würden wir das auch durchführen.
Apropos Evakuierung, es macht ja wahrscheinlich wenig Sinn, auf eine Evakuierung durch die Bundesregierung zu warten, ne?
Ja, warten ist immer so ein Thema. Wir haben einfach oft die Erfahrung gemacht, dass das Krisenmanagement und auch die Reaktionsfähigkeit der Bundesregierung auf diese Art von Vorfällen, also wie zum Beispiel ein Bürgerkrieg, ein Staatsstreich, einfach oft zu langsam ist und auch zu umständlich. Ja? Also nur so als Beispiel, den Hörern ist vielleicht noch die Bundeswehroperation beim Fall Kabuls im Kopf, im Gedächtnis. Ja. Das hat ja dann unter großem Medienecho dann auch stattgefunden, war auch alles sehr beeindruckend, aber da hatten wir zu diesem Zeitpunkt schon die allermeisten unserer Kunden rausgeholt.
Naja, man hört es ja auch immer wieder so in den Nachrichten, ne, dass dann andere Länder schon längst die ersten Flieger da rausgeholt haben und die Bundeswehr ist noch nicht mal unterwegs. Ne? Das ist ja auch mal.
Ja, genau. Aber also es gibt ja dann trotzdem immer so Vorkehrungsmaßnahmen, also jetzt egal für wen, ob das jetzt dienstlich ist oder aus anderen Gründen, wenn man ins Ausland geht, dass man sich beim Auswärtigen Amt in diese Elefant-Liste einträgt.
Ja, also den Elefanten solltest du jetzt vielleicht besser mal erklären, weil das kennen bestimmt nicht alle Hörer.
Elefant mit D am Ende ist also so eine Online-Liste beim Auswärtigen Amt. Da kann man sich eintragen, wenn man sich im Ausland aufhält. Das gilt also, wie gesagt, nicht nur für Geschäftsleute, auch wenn man da privat unterwegs ist. Einfach, dass das Auswärtige Amt weiß, wer sich gerade wo aufhält.
Ja gut, nur wissen die dann, wer sich da gerade in dem Krisengebiet aufhält und naja, die können dann eben Hinweise zur Gefahrenlage oder zur Evakuierung geben, aber wie wir eben schon gehört haben, die sind ja nicht die schnellsten. Ne?
Nee, ja klar, also dafür gibt es dann eben die Profis, die da dann eben schneller am Ball sind, ne? so wie bei euch dann.
Ja, das ist so unser Anspruch und für uns auch wesentlich leichter, schnell zu reagieren, weil wir nicht so starke Rücksichten nehmen müssen wie das Auswärtige Amt. Also wir sind unabhängig natürlich von diplomatischen oder politischen Verknüpfungen und müssen einfach für unsere Kunden da sein. Und das ist, glaube ich, wesentlich leichter und schnell umzusetzen.
Ja, das ist der eine Punkt, würde ich sagen. Dann ist es aber auch zusätzlich auch noch, dass dieser Eintrag in diese Elefantliste ja in der Regel freiwillig ist. Es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel freiwillig. Und da haben wir eben auch gesehen in der Vergangenheit, dass sich da vor allem Experts eintragen. Und wenn ich aber nur auf eine Dienstreise irgendwo ein paar Tage hinfahre, dann habe ich das oft überhaupt nicht auf dem Schirm. Und sehe das vielleicht auch gar nicht als notwendig an, weil ich ja eh gleich wieder zu Hause bin.
Wenn Sie es überhaupt kennen.
Ja, wenn Sie es kennen, das kommt auch noch dazu. Und das ist eben einer der Gründe, warum wir dann eben auch mit unseren Kunden fest Prozesse definiert haben, dass wir an die Kontaktdaten, die Reisedaten kommen, ohne dass es eben ein aktives Zutun des Reisenden unbedingt geben muss. Also wenn er das möchte, dann kann er sich natürlich gerne bei uns melden. Aber das ist eben wichtig für uns, dass wir diese Daten auch bekommen, ohne dass es ein aktives Zutun des Reisenden gibt, damit wir eben auch im Notfall immer wissen, wo sich die Reisenden aufhalten und auch eben selbst, wenn sie sich im Land bewegen. Als Beispiel, wir hatten eine relativ große Operation, als wie in Beirut im Hafen es diese riesige Explosion gab. Hm. Da waren viele unserer Kunden betroffen. Und da in so einem Fall können wir in Minutenschnelle wirklich den Kunden, die nicht betroffen waren, Entwarnung geben und können uns eben gleichzeitig um die Personen kümmern, die in unmittelbarer Nähe von so einer Explosion sind.
Hm. Ihr habt ja jetzt auch schon von diesen automatisierten Anrufen bzw. Kontaktaufnahme hin zu dem Kunden, dem Reisenden gesprochen. Wie funktioniert denn das, wenn jetzt bei so einer Naturkatastrophe, bei einem Erdbeben die Infrastruktur weitgehend zerstört ist? Also habt ihr da Maßnahmen?
Wenn es also kein Handynetz mehr gibt und das Internet nicht funktioniert, ne? Wie erreicht ihr die dann?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das sind Naturkatastrophen, das sieht man überall, nehmen immer mehr zu. Das ist eine Problematik, auf die wir uns eben auch auf der Response-Seite immer mehr einstellen müssen. Ein Erdbeben ist jetzt natürlich nur bedingt eine Naturkatastrophe, aber wird auch bei uns darunter mit zusammengefasst. Mhm. Einerseits versuchen wir immer mehr und gerade für diese Ereignisse unsere Kunden einfach besser vorzubereiten mit praxisnahen Trainings, da gerade bei Naturkatastrophen und auch gerade bei Erdbeben es halt wirklich entscheidend ist, wie verhalte ich mich während eines Erdbebens und auch nach einem Erdbeben. Das ist wirklich entscheidend, ob man so eine Situation überlebt oder nicht. Und nochmal auf das Thema Handynetz, Infrastruktur zu kommen. Wenn ein Kunde in der Nähe, ein Reisender in der Nähe von so einem Erdbeben ist, wie jetzt vor ziemlich genau einem Jahr an der türkisch-syrischen Grenze, dieses riesige Erdbeben, das bestimmt jeder in den Nachrichten gesehen hat, und wir können Personen nicht erreichen. Das heißt, unser System stellt fest, da sind Kunden vor Ort und wir können die nicht erreichen. In diesen Fällen gehen wir erstmal davon aus, dass die Person Hilfe benötigt. Und dann gibt es im Anschluss verschiedene Eskalationsstufen, um dann doch einen Kontakt herzustellen. In bestimmten Fällen, wenn Personen in Hochrisikoländer gehen, und Hochrisiko kann auch zum Beispiel sein, ein extremes Risiko für Erdbeben in bestimmten Regionen der Welt, dann empfehlen wir einerseits GPS-Manager, Messenger mitzunehmen oder eben auch Satellitentelefone als redundante Kommunikationsmittel. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir die klassischen Schritte, nehmen Kontakt zu den lokalen Behörden auf, die Auslandsvertretungen, die jeweiligen der Mitarbeiter und auch mit unseren Partnern vor Ort, weil es manchmal eben auch notwendig sein kann, dass man vor Ort mit Kollegen von uns versucht, Kontakt aufzunehmen und den Kontakt dann herzustellen und zu unterstützen.
Hm. Dankeschön. Dann kommen wir mal auf den nächsten Punkt, nämlich den medizinischen Aspekt, also jetzt nicht den reinen Sicherheitsaspekt. Das macht doch sicher auch einen großen Teil eurer Arbeit aus, also jetzt nicht nur Naturkatastrophen oder Bürgerkriege.
Ja, stimmt, genau. Also von der Atemwegserkrankung oder Thrombose, die schon während des Fluges auftreten, bis hin zum Schlaganfall oder einer Verletzung bei einem Verkehrsunfall. Was denkt ihr denn? Wie hoch ist der medizinische Anteil der Fälle?
90%?
Ja, ich würde auch so 80-90%.
Ja, ganz habt ihr den wirklich ins Schwarze getroffen. Also Sicherheitsfälle nehmen zu, aber schon seit den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Und jetzt stehen wir bei 20% der Fälle.
Ja. Ja.
Wie schwierig und wie aufwendig ist denn eigentlich die Organisierung eines medizinischen Rücktransports?
Ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt, ne? Also das ist ja sicherlich eben auch hochkomplex, weil man vielleicht noch Genehmigung braucht oder so. Und natürlich, gerade wenn man jetzt an solche Fälle denkt wie zu Corona-Zeiten oder so, ne, wo auch die Flughäfen dann mal dicht gemacht wurden oder dann eben, da ist ja dann die Frage, okay, wie kriege ich überhaupt jemanden raus? Ne? Also was bekommt man da auf die Schnelle hin?
Ja, also ich nehme mal das Wort Genehmigung von dir, Helge, und fange mit der zweiten Frage zuerst an. Also Genehmigung brauchen wir zunächst mal vom Patienten. Ne? Patient muss damit einverstanden sein, hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass persönliche Informationen geteilt werden, mit dem Arbeitgeber, aber auch mit dem Versicherer. Das ist wichtig. Also wir brauchen die Genehmigung des Patienten. Wir brauchen dann eine Kostenübernahme vom Auslandsreisekrankenversicherer oder vom Arbeitgeber des Patienten. Dann brauchen wir Genehmigungen wie ganz praktische Dinge, wie das Visum zum Beispiel für den medizinischen Begleitarzt oder die Begleitkrankenschwester. Wir brauchen einen Lufttransportanbieter. Wir brauchen ein Krankenhaus, das bereit ist, den Patienten zu entlassen, und ein anderes, das bereit ist, den Patienten aufzunehmen und auch gut versorgen kann. Wir brauchen Transportpapiere. Es kann manchmal unheimlich schwer sein, einen Toten zurückzubekommen in einer würdevollen Art und Weise. Und natürlich, manchmal müssen Flughäfen extra geöffnet werden oder wir brauchen Überflugrechte über bestimmte Länder, wenn ein Ebola-Patient an Bord ist. Also so war die Panik, so groß war die Panik seinerzeit, dass man dachte, selbst der Luftraum, im Luftraum könnte ein Virus auf die Erde fallen und dann die Bevölkerung infizieren. Also es ist höchst komplex und von daher wirklich die Arbeit von Fachleuten.
Also hört sich einmal spannend an, aber auch sehr, sehr, sehr aufwendig. Und jetzt stelle ich mal die ganz böse Frage, ne? Was kostet der Spaß eigentlich? Also werdet ihr nach Aufwand bezahlt oder habt ihr eine Pauschale, also jetzt wie eine Versicherung quasi? Wenn nichts passiert, freut ihr euch. Wenn was passiert, zahlt ihr drauf. Oder ist das völlig individuell? Wie wird das gemacht?
Also wir haben tatsächlich eine Gebührenordnung. Für die Medizin geht das ganz gut, weil da kann man die Fälle recht gut einordnen. Und um euch da mal so eine Idee zu geben, also eine Escort, Krankenpfleger, Krankenschwester kostet 1400 Euro für 12 Stunden, Escort-Ärztin oder Arzt 2400 Euro für 12 Stunden. Aber es gibt auch andere Dienstleistungen, die wirklich situations- und landesabhängig sind, wie Evakuierung im medizinischen, aber auch im Sicherheitsbereich. Das ist wirklich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich.
Und variiert dann ja höchstwahrscheinlich auch in der Region und wie du schon sagst, von Fall zu Fall unterschiedlich. Also aus meinem Metier internationale Krankenversicherungen, da sind einem ja auch 5- bis 6-stellige Beträge schon untergekommen.
Ja, also unsere Kosten variieren nicht. Also unsere Leitärztin aus Australien oder USA kostet gleich viel. Aber natürlich die Kosten für Krankenhäuser oder medizinische Transportunternehmen variieren erheblich. Was denkt ihr denn, was sind so die Top 3 teuersten Länder weltweit?
Ja, USA, Kanada und ich glaube irgendwie Nigeria oder so, ne? Die sind auch ziemlich teuer. Ich weiß aber nicht, ob das auch für den medizinischen Bereich gilt.
Ja, finde ich jetzt auch gerade schwierig zu sagen, weil vielleicht ist es eine Fangfrage, ob das dann eher aus Ländern, die nicht so eine gute medizinische Infrastruktur haben, dass das da quasi teuer ist. Ich bin gespannt auf die Antwort. Ich hätte nämlich sonst auch gesagt, teuersten Länder sind USA oder eben asiatische Länder, was die medizinische Versorgung angeht.
So Singapur, so, ne?
Genau.
Top 1 ist China. Top 2 ist die Vereinigten Staaten. Und dann haben wir Karibikländer, also so Bahamas oder so, extrem teuer, weil eben wenig Ressourcen, teure Transporte, auch für kleine Erkrankungen schon. Und dann Südamerika ist auch erheblich. Und manchmal, wenn wir sehen, was wir so für Pauschalen vom Kunden haben, wir haben manchmal so Notfallpauschalen, innerhalb derer wir die erste Arbeit leisten können vom Kunden. Und die, ich habe heute zu einem Kunden gesagt, sind dann eher Indien angepasst, dem Preislevel Indiens und nicht den Ländern, die wir gerade zitiert haben. Man muss da versuchen, eben das übereinander zu bringen. Also
okay,
die häufigen Fälle abdecken kann.
Das ist spannend. Danke für den Einblick.
Gibt es denn Regionen, wo ihr die Betreuung ablehnt? Also wenn ein Arbeitgeber kommt und sagt, ich habe jetzt einen Beschäftigten, der soll nach Russland oder nach Nordkorea oder vielleicht in den einen oder anderen afrikanischen Staat, wo man weiß, da knallt es an allen Ecken, in dem blanke Anarchie herrscht, lehnt ihr sowas ab oder nehmt ihr jeden?
Kann ich ganz klar sagen, nein, machen wir nicht. Wir werden niemanden ablehnen, nur weil die Herausforderung größer ist für uns. Wir haben einfach den Vorteil, dass wir mit unserer Mutterfirma GardaWorld eben in sehr, sehr vielen Ländern aktiv sind, gerade auch in Hochrisikoländern haben wir eigene Landesbüros und auch Kollegen vor Ort. Und unsere Kunden engagieren uns ja vor allem auch wegen der Expertise in diesen Ländern. Und das sind eben oft diese herausfordernden Länder, entweder sehr entlegen oder sehr, sehr komplex, was die politische Gemengelage angeht. Und natürlich gibt es auch Länder, in denen wir keine eigenen Operations haben. Aber da können wir dann doch in der Regel sehr effektiv unterstützen, weil wir damit mit Partnern einfach eng zusammenarbeiten.
Ja, das ist auch also eine gute Überleitung, weil ich wollte immer fragen, ob ihr grundsätzlich alles selbst in eigener Regie führt oder wie stark ihr andere Dienstleister mit einbindet bei eurer eigenen Leistung.
Ja, da würde ich mal für den Bereich Medizin antworten. Also da brauchen wir unbedingt externe Dienstleister, zum Beispiel Krankenhäuser, Transportunternehmen, vom Krankenwagen bis hin zum luftgebundenen Transport, arbeiten auch mit Bestattern zusammen. Also grundsätzlich unser Netzwerk zählt im medizinischen Bereich 1,2 Millionen medizinische Dienstleister in 194 Ländern. Also da nutzen wir Externe und suchen einfach nach dem, der am besten zur Pathologie oder zur Situation des Patienten passt.
Mhm. Ja, im Sicherheitsbereich ist es ähnlich. Ich behaupte mal, kein Sicherheitsdienstleister, der den Anspruch hat, global Dienste anzubieten, kann das machen ohne Partner, mit denen er zusammenarbeitet. Bei uns hier ist es zum Beispiel so, dass wir in Sicherheitsvorfällen als erste Anlaufstelle immer die Kollegen von GardaWorld eben haben, die vor Ort sind. Das gibt uns hier einfach einen unglaublich schnellen und verlässlichen Zugang, weil wir dann gar nicht erst überprüfen müssen, ob die Partner vertrauenswürdig sind. Bei vielen Kunden herrscht immer der Anspruch, dass man, wenn man sich an ein Sicherheitsunternehmen wendet, dass sie überall in jedem kleinen Dorf irgendwie einen Mitarbeiter haben, der sofort helfen kann. Ja. Das ist, da braucht man sich keine Illusion machen, dass das selbst mit diesen 130.000 Mitarbeitern, die wir haben, eben nicht geht, dass man in jedem Dorf präsent sein kann. Und umso wichtiger ist es auch für uns im Sicherheitsbereich, dass wir Kooperationen haben, feste Agreements mit verlässlichen lokalen Partnern, auf die man sich verlassen kann und mit denen man im Idealfall eben auch schon zusammengearbeitet hat in der Vergangenheit.
Okay, ja, vielen Dank. Aber da wir jetzt so einen Praktiker hier vor Ort haben, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich um Leute zu kümmern, die in Not geraten sind, jetzt hätten wir doch gerne noch mal so ein, zwei wirklich spektakuläre Fälle aus eurer Praxis. Also so Fälle, die auch dem Routinier selbst lange in Erinnerung bleiben.
Genau, also es muss jetzt nicht gleich an James Bond heranreichen, aber gibt ja sicherlich immer Sachen, wo man sich denkt, boah, das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass das möglich gewesen wäre.
Ja, das gibt es tatsächlich auch. Wir haben Fälle, die für uns irgendwie außergewöhnlich sind, aus verschiedensten Gründen. Einerseits vielleicht, weil sie emotional belastend sind, auch für die Mitarbeiter. Am spannendsten finde ich so, ist aus der letzten Zeit ein Fall, den wir bearbeitet haben bei Crisis24. In Ecuador. Da gab es ein Phänomen, was wir relativ oft erleben in unserer Arbeit. Da gab es damals Regierungsproteste, also gegen die Regierung. Die sind dann relativ schnell gewalttätig geworden. Und wie es so oft ist, es hat an einem Ort angefangen, hat sich schnell ausgebreitet im ganzen Land. Das hat dazu geführt, dass es in vielen Provinzen eben auch Ausgangssperren gab. Die Besonderheit bei dem Fall war eben, dass wir die Komplexität, also das waren relativ viele Kunden, die wir da betreut haben. Es waren über 70 Leute, die an verschiedenen Orten eben in Ecuador verteilt waren, in verschiedenen Provinzen, sehr, sehr entlegen. Und die mussten evakuiert werden, weil eben die Lage zu gefährlich wurde für sie. Und diese Operation in Ecuador, die hat uns insgesamt 10 Tage lang begleitet und über verschiedene Operationszentralen eben hinweg. Und wir hatten da zahllose Operationen gleichzeitig laufen, haben verschiedenste Einsatzmittel verwenden müssen, hatten zum Teil 5 Helikopter gleichzeitig im Einsatz, haben parallel sichere Bodentransporte durchgeführt, Charterflugzeuge. Das sind eben diese sehr intensiven Phasen, die immer wieder auch bei uns in der Arbeit auftauchen, die den Job eben auch ausmachen, wenn man das gemeinsam mit seinem Team bewältigen kann.
Wahnsinn.
Ja gut, wo man dann am Ende des Tages, wenn alles gut geklappt hat, aber dann auch sehr zufrieden ist mit seinem Job, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber habt ihr auch etwas bisschen weniger Exotisches, also vielleicht hier so aus Europa oder so?
Ja, würde ich einfach mal im medizinischen Fall schildern, spektakulär. Eine Journalistin bricht sich bei der Arbeit das Bein. Ja, okay, so what? Ja, keine große Sache, geht man ins Krankenhaus. Nur was macht man, wenn der Arbeitsort die Ukraine ist und der Weg zum Krankenhaus lebensgefährlich, das Krankenhaus vielleicht zerstört ist oder die noch vorhandenen Krankenhäuser sehr, sehr viele Kriegsopfer schon beherbergen und Einschränkungen haben, was die Stromversorgung angeht oder die Versorgung mit Medikamenten. Das sind dann so Fälle, die einem auch wirklich nahe gehen, wo jemand wirklich verzweifelt ist, der Unterstützung benötigt. Und wir haben die Patientin dann auf dem Boden, also Boden im Krankenwagen transportiert zum nach Polen rüber und dann von Polen mit dem Flugzeug evakuiert, weil man nicht einfach so in der Ukraine landen kann, den Patienten mitnehmen und dann zurückfliegen. Und sie ist dann in England operiert worden und es ging einfach nur darum, schnellstmöglich dann aus dem Land rauszukommen, eine gute, stabile medizinische Versorgung zu bekommen und dann ja auch sich sicher zu fühlen. Ne? Die Seele ist ja auch immer ein ganz wichtiger Aspekt dann bei der Heilung. Mhm. Also an sich medizinisch das Einfachste und Standardmäßigste, was es gibt, aber durch die Brisanz der Umgebung halt eine große Herausforderung.
Mhm. Wahnsinn, also das ist natürlich echt irre, also wie viel Erfahrung da auch hinterstecken muss, also um so eine professionelle Unterstützung zu bedienen und also diese Ressourcen eben auch zur Verfügung zu stellen, die Netzwerkpartner und so zu managen und auf Qualität zu prüfen, also wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, also ich denke auch damit haben wir jetzt wirklich unsere Hörerinnen und Hörer für das Thema sensibilisiert. Also wenn das jetzt nicht fruchtet, dann weiß ich auch nicht. Aber das ist ja genau das, was wir mit unserem Podcast auch bezwecken wollen. Ne? Wir wollen ja keine Fachleute aus denen machen, sondern einfach sensibilisieren, dass sie sich eben dann professionelle Unterstützung auch holen. Und ich glaube, das ist hier auch gelungen. Also erstmal vielen Dank an euch beide.
Ja, absolut. Also das ist, ich finde es selber super spannend. Ich hänge euch jetzt an den Lippen, ne? Was alles so passieren kann, davon lebt das dann eben immer. Also es sind halt nicht nur PowerPoint-Folien, ne? Die man dann vor dem Kunden präsentiert, sondern eben wirklich handfestes Handwerk einfach. Und so können die Kunden eben sicher ins Ausland gehen und müssen eben keine Panik bei den Auslandsaufenthalten eben haben. So dass sie eben möglichst auf alles gefasst sind.
Ja, wie wir ja auch immer sagen, ne? Gute Vorbereitung und gute Beratung hilft auf jeden Fall, egal in welchem Bereich und bei welchem Thema.
Ja, absolut. Habt ihr beiden denn noch irgendein Schlusswort, was ihr gerne loswerden möchtet?
Also nochmal zur Unterstreichung, was Jürgen gerade gesagt hat. In der Medizin gilt, Prävention ist besser als Reaktion. Also sich rechtzeitig erkundigen, zum Beispiel auch, welche Impfungen vor Ort benötigt werden. Man kann nicht eine Woche vor Ausreise sämtliche Impfungen nachholen. Und ich sage es jetzt einfach mal so, wer so in meinem Alter ist, tut auch gut daran, unter Umständen zur Hausärztin nochmal zu gehen oder zum Zahnarzt, damit man nicht wegen kleiner, einfacher Probleme extrem gehandicapt ist und vielleicht dann in der Mongolei einen Zahnarzt sucht oder so. Oder ich kann mich an einen Fall erinnern, wo jemand evakuiert werden muss, wo man einfach nur ein EKG braucht. Ja. Und gab, ich weiß nicht mehr, ob das Georgien war oder so, also ein Land, das nicht zu exotisch war und trotzdem keine EKG-Möglichkeit vor Ort. Und ein instabiler Herzpatient, der musste raus. Ne? Da geht man kein Risiko ein. Aus dem Bereich Medizin auf jeden Fall Prävention immer favorisieren.
Prävention natürlich auch vor allem im Sicherheitsbereich ganz, ganz wichtig. Also ich weiß nicht, wie viele Sicherheitsvorfälle wir schon bearbeitet haben bei uns, die man durch ein bisschen Vorbereitung hätte verhindern können. Das heißt, ich möchte auch einfach nochmal mitgeben, nicht davor zurückschrecken, sich vielleicht mit einem Thema, mit dem man sich nicht so beschäftigt, einfach kurz zu beschäftigen, kurz bei uns melden, über die Lage in einem Land informieren, ein paar wichtigste Empfehlungen mitnehmen und dann kommt man in der Regel auch wieder gut zu Hause an.
Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ne?
Ja, abseits davon euch nochmal zu danken für die Zeit und den Input. Also wirklich spannende Beispiele. Bin ich auf jeden Fall auch wieder ein Stückchen schlauer geworden.
Ja, kann mich dem nur anschließen, ich auch. Und ich denke, das kann ich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer behaupten. Also vielen Dank für euren Besuch bei uns.
Ja, und wenn es Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gefallen hat, dann hören Sie bei der nächsten Folge doch wieder rein, wenn es wieder heißt
Global gesprochen, der TK-Podcast zur internationalen Beschäftigung. Und wenn Sie uns etwas fragen oder mitteilen möchten, eine Mail genügt an vielfaltgewinnt@tk.de.
Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und wir sagen Tschüss.
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 Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns gerne. Für Fragen und Anmerkungen schreiben Sie uns eine E-Mail an vielfaltgewinnt@tk.de.